Lieber Luc, ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gespräch. Bis jetzt haben wir schon 3 Gespräche geführt und ich habe immer dir Fragen gestellt und du hast mir geantwortet. Dann hast du den Vorschlag gehabt, jetzt frage ich dich einmal, also du fragst mich einmal. Diesen Vorschlag habe ich sehr schön gefunden und ich habe mich riesig gefreut auf unsere Sitzung, dass du jetzt mir deine Fragen stellst. Ja. Also ich gebe dir das Wort für die Fragen.
Danke, danke Ursula. Also es freut mich ja auch, nicht? Ich bin jetzt effektiv, glaube ich, zum 4. Mal hier in deiner Praxis und das ist schön, dass ich jetzt einmal die Fragen stellen darf, nicht? Und wir fangen gerade an, nicht? Also ich habe mir ein paar Fragen so überlegt und meine erste Frage ist, wieso bist du Psychiaterin geworden?
Ah, okay. Also meine Eltern waren sehr an C.G. Jung interessiert. Mhm. Und die haben auch einige Bücher gelesen und ich habe dann mit 18 so ungefähr, habe ich auch verschiedene Bücher von C.G. Jung gelesen.
Welches? Ich habe nämlich in diesem Alter
auch
Jung gelesen.
Ich weiß es nicht mehr, welches es war.
Okay.
Aber es war ganz eine Reihe, wir hatten eine ganze Reihe von C.G. Jung Büchern.
Ja.
Und es wurde immer von C.G. Jung gesprochen. Mhm. Und ich wollte ja ursprünglich Tiermedizin, dann Tierpsychologie und dann Menschenpsychiatrie. Und so bin ich ins Medizinstudium eingestiegen, immer mit der Haltung, ich will dann mal Psychiatrie machen. Ich habe sogar die Tochter von Jung, die Gret Baumann, kennengelernt.
Ah ja.
Die hat Astrologie gemacht, also ich habe ein Horoskop.
Astrologie?
Ja, ja. Aha. Ich habe ein Horoskop von ihr.
Und hat es stimmt es?
Wie das mit den Horoskopen ist, es hat einige interessante Dinge, die zutreffen und man beginnt natürlich dann darüber nachzustudieren. Ja, ja, ich habe es interessant gefunden.
Hat sie gesagt, dass du eine Psychiaterin und Familientherapeutin und ADHS-Spezialistin würdest? Oder das hat sie nicht
vorgesehen. Nein, hat sie nicht gesagt. Aber als ich zur Tür reinkam, hat sie gesagt, ah, es stimmt etwas nicht mit dem Horoskop. Und so wie sie ausgerechnet hat, wäre ich ein Doppelzwilling gewesen. Und dann hat sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe ja nicht das Erscheinungsbild eines Doppelzwillings und ich bin Stier im Aszendent. Schon etwas anders.
Interessant, ja. Ja, also, du hast also... bist auf die Psychiatrie via Jung gekommen, aber zwischen Jung und der späteren Psychiatrie ist noch allerhand sicher passiert. Wie hast du diesen Berufsweg nie in Frage gestellt und bist du da geradlinig auf einen bestimmten Fokus zugegangen oder wie war das?
Ich habe ihn nie in Frage gestellt. Aber ich habe, als ich in Lausanne war, als Assistenzärztin, wo ich dich ja kennengelernt habe, habe ich Freud gelesen und dann, ich weiß auch nicht mehr welches Buch, und da habe ich da gelesen, habe ich gedacht, es ist alles schön logisch, aber das Leben ist nicht so. Es trifft nicht zu.
Ja.
Und jetzt... Und dann habe ich in Lausanne ja gemacht, dann Innere Medizin und dann bin ich nach Amerika. Ja. Und in Amerika habe ich die Ausbildung als Psychiaterin gemacht und da...
In Lausanne, Verzeihung, wenn ich dich unterbreche, in Lausanne warst du noch nicht, das war auch Psychiatrie?
Ja, ja, klar.
Ah, okay. Ja, du hast einfach in Lausanne angefangen und dann in den USA weitergefahren.
Ja. Als ich in die Psychiatrie eingestiegen bin, wollte ich immer schon... mich mit Schizophrenie befassen.
Mhm.
Und ich habe dann gewusst...
Wieso?
Ich fand es die interessanteste Krankheit.
Ja, das finde ich und offenbar du auch noch heute. Aber es ist nicht selbstverständlich. Die meisten, die in die Psychiatrie gehen, die gehen nicht in die Schizophrenie. Könntest du da etwas darüber sagen, was dich da fasziniert hat?
Mein Vater war Ingenieur und Ingenieure lösen gerne Probleme.
Ja.
Und ich habe immer gerne Probleme gelöst. Mhm. Und in dem Sinne, irgendwie hatte ich die Affinität zu der Schizophrenie-Krankheit und ich wollte die besser verstehen lernen.
Mhm.
Und dann habe ich mich rumgeschaut und Müller, Christian Müller, galt als Schizophrenie-Spezialist. Und da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich nach Lausanne.
Also deshalb bist du nach Lausanne gegangen. Ja. Wollen wir das vielleicht noch etwas zeitlich fixieren? Wann war denn das?
Ich muss gerade studieren.
Ende 60er, Anfang
70er? Ja, 71.
71,
ich glaub, ja.
Und damals habe ich dich dort, ich war ja damals, habe dort seinerzeit die Enquete Lausanne geleitet. Das ist ein großes Forschungsprogramm. Und habe angefangen, die Sozialpsychiatrie dort aufzubauen. Und dort haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Also anfangs der 70er Jahre. Ja, jetzt doch noch eine präzisierende, also eine Frage, um noch etwas tiefer hier zu bohren. Du gingst nach Lausanne, offenbar wegen Christian Müller, mhm. aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine Deutschschweizerin nach Lausanne kam und es waren auch umgekehrte, besteht ein Graben, nach meiner Meinung. Wie hast du den überwunden? Und bist du einfach wegen Christian Müller?
Ja.
Ja, ja. Okay. Ja.
Und aber in Lausanne war Kalanka.
Ja.
Und der hat mir dann Dingleton Hospital angegeben, die therapeutische Gemeinschaft in Melrose, Schottland. Und dann habe ich dort einen Besuch gemacht und dann wollte ich dort 3 Monate so ein Stage machen. Und
in
dann,
Melbourne?
Melrose, in Schottland.
Ach so,
in
ja.
In Schottland, ja. Und als ich dort war, ging ein Arzt weg und dann habe ich eine Stelle bekommen. Und dann habe ich 9 Monate am Dingleton Hospital von Maxwell Jones gearbeitet,
ja,
aber
okay.
Er war nicht mehr dort und das war sehr interessant. Und dort habe ich dann jemand kennengelernt, der Kontakt hatte mit Amerika.
Mhm.
Und so habe ich dann nach meiner 2 Jahren innere Medizin in Samaden im Engadin, bin ich dann,
in Samaden?
Ja,
ja,
ja, bin ich dann in ein Staatsspital nach Amerika gegangen.
Mhm, ja, das ist nur so in Klammern. Maxwell Jones ist natürlich ein großer Name, nicht damals gewesen. Heute ist er vielleicht nicht mehr so bekannt, aber das war der Pionier der therapeutischen Gemeinschaft.
Richtig,
und
richtig.
Zum Beispiel der Psychiatriespital Schlössli, mhm. war damals Edgar Heim, ein späterer Co-Direktor in Bern. Der war dort Chef in den 60er Jahren und hat Maxwell Jones mehrfach eingeladen und selber eine therapeutische Gemeinschaft dort aufgebaut. Aber das nur nebenbei.
Doch, aber das ist interessant.
Ja.
Als ich aus Amerika zurückkam, also in Amerika habe ich dann 2 Jahre an einem Staatsspital Psychiatrie gemacht und dann habe ich eine, dann hatte ich auf einer Abteilung für Jugendliche, also Adoleszente, habe ich meinem Lehrer gesagt, ich will eine Multiple Family Therapy machen.
Was für eine
Multiple Family Therapy,
ja,
das heißt
ja,
Mehrfamilientherapie.
Ja, ja, ja.
Und da hat er gesagt, okay, mach. Und in der ersten Stunde ist er mit reingesessen und nachher hat er mich allein gelassen. Und da habe ich gesagt, jetzt brauche ich Ausbildung. Und dann habe ich rumgeschaut, was es gibt. Und dann war da das Ackermann-Institut von New York. Und die haben einmal im Monat, haben die 2 Tage übers Wochenende eine Ausbildung angeboten. Und dort habe ich dann Bowen kennengelernt, mhm. der hat auch mal ein Wochenende gemacht.
Ja.
Da hat mir diese Theorie, die er gebracht hat, hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
Und ich habe gesagt, zu dem will ich, der ist gut.
Ja.
Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und habe dann dort ein Fellowship-Programm bekommen von 2 Jahren und ich bin 1 Jahr länger geblieben.
Mhm.
Und dann kam ich zurück in die Schweiz, in den Kanton Aargau, meinen Heimatkanton. Und ich hatte in Amerika Kontakt mit Maxwell Jones. Mhm. Und der hat mir gesagt, weißt du nicht irgendein Spital, an dem ich meine Theorie bringen könnte? Und dann habe ich in Königsfelden gefragt und dann kam Maxwell Jones nach Königsfelden. Mhm. Und dann, er konnte kein Deutsch und gar kein Schweizerdeutsch.
Ich habe ihn auch etwas kennengelernt, ja. Hier, aber hier in der Schweiz, ja.
Ja, und dann hat er sehr gut beobachtet und geschaut, also die Gruppendynamik gesehen und konnte dann sagen, wie der Gruppenprozess läuft. Und dann ging er noch zu Heim in Schlössli und hat dort auch, und dort war ich, glaube ich, sogar auch dabei.
Ja, ja, also fein, das sind genau die Dinge, die mich die ich auch fragen wollte, aber hier hätte ich noch gerne ein bisschen eine Präzision. Du hast von Multiple Family Therapy so etwas. Ich weiß nicht, was eine eine Familientherapie ist, habe selber solche gemacht, aber Multiple Family ist mir nicht klar. Aber ich habe noch eine Frage vorher. Wieso hast du dich überhaupt für Familiendynamik und Familientherapie interessiert?
Also als ich auf dieser Adoleszentenabteilung war, da in Detroit, also in, wie sagt man?
In Kanada.
Nein. In Michigan.
In Michigan.
Am St. Elizabeth Hospital, in der Nähe von Detroit. Da war ich auf dieser Adoleszentenabteilung und wir haben mehrere schizophrene Jugendliche gehabt. Mhm. Und dann wurde in der Weiterbildung, in der Ausbildung, wurde mal Multiple Family Therapy vorgestellt. Und da hat mich das fasziniert.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich will so eine Gruppe machen. Da hatten wir drei Elternpaare und je einen schizophrenen Patienten dabei. Mhm. Und die ganze Gruppe habe ich dann geleitet. Mhm. Und mein Oberarzt war nur einmal dabei und dann hat er mich allein gelassen. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich unbedingt mehr Ausbildung. Und so habe ich dann mitgemacht am Ackermann-Institut.
Okay, aber mir ist doch immer nicht klar, was eine Multiple-Family-Therapie ist. Eine Familie, das ist gut und recht, schon sehr komplex, aber mehrere Familien?
Es sind drei Elternpaare, also Vater und Mutter, drei Paare und immer das schizophrene Kind dabei.
Ja.
Und die hat man alle gleichzeitig im Raum.
Okay, wenn sie mit derselben diagnostischen Gruppe...
Ja, ja. Waren
kann
alles
man ja vermuten, dass in, das war damals sehr in, nicht als Idee, dass die Familienbeziehungen innerhalb von Familien, die psychotische, schizophrene Kinder haben, gewisse Störungen aufweisen. Nicht? Und zwar gewisse gemeinsame Störungen, können vielleicht noch darüber reden, Kommunikationsstörungen, Double Bind, alle diese Sachen, sehr modern damals. Und dass man dann auf die Idee kommt, solche Familien, also drei zum Beispiel, zusammenzunehmen, das leuchtet mir ein, aber mir war das nicht etwas Geläufiges.
Und Bowen, also zu dem ich dann gegangen bin in Washington D.C., also Bowen, mein Lehrer, der mich ausgebildet hat, dann, also ich hatte Ackermann und dann Bowen.
Bowen Vorname.
Bowen, Murray Bowen.
Murray, ja.
Und der hat ja am NIMH, hat er Eltern und ihre schizophrenen Kinder über ein Jahr oder anderthalb Jahre hospitalisiert und beobachtet. Mhm. Und zu dem bin ich dann eben gegangen.
Ja,
nach
Washington
D.C.
Willst du vielleicht ganz kurz charakterisieren, was das Konzept von Bowen war?
Also Bowen hat mehrere...
Die Grundidee, so
ein Ja, Wort. Ja. Also so die Grundidee ist, dass die Familie mit dem Schizophreniekranken zusammen ein Organismus ist und die anderen Kinder natürlich auch.
Ein System.
Ein System ist, genau. Ja. Ein System ist und dass man
ein
nicht.
Kommunikationssystem,
ja, um das noch genauer zu sagen. Ja. Emotionales System, ja. Funktionales System. Ja. Und dass man deshalb nicht beim krankesten Mitglied ansetzt, sondern dass man bei den stärkeren ansetzt, das wären die Eltern. Mhm. Und dass man bei den Eltern Veränderungen macht, damit sich diese dann auch auf den Patienten auswirken.
Okay.
Mhm. Ja. Und Virginia Satir und noch andere haben mit beobachtet, wenn diese Familiensitzungen stattgefunden haben.
Das war ja damals und vielleicht auch heute noch ein Stück weit, das weiß ich nicht, aber es war damals sehr Mode, hinter einem Einwegspiegel Therapien zu beobachten und dann eine äußere Beobachtergruppe. Das hat übrigens, so viel ich weiß, die Selvini als erstes erfunden, nicht? Die Mara Selvini in Mailand, auch um diese Zeit.
Ja. Die ist damals auch nach Amerika gekommen, ich habe sie auch erlebt.
Also noch zurück zum Konzept von Bauen. Mhm. Also du sagst, er setzt bei den Eltern an und das leuchtet ein, die sind dominanter natürlich als ein Kind, meistens zumindest. Aber was hat er denn bei den Eltern oder im Verhalten der Eltern irgendwelche Probleme identifiziert?
Ja, er hat die enge symbiotische Beziehung zwischen Mutter und schizophrenem Kind natürlich angeschaut, das haben andere auch schon gemacht.
Ja.
Dann hat er den Triangle, also die Dreiecksbeziehung, angeschaut und gesagt, in diesen Schizophreniefamilien läuft eine konflikthafte Beziehung ab zwischen den Eltern und das wird aufs Kind übertragen. Mhm. Also das Kind wird trianguliert in der Paarbeziehung, in der dysfunktionalen Paarbeziehung.
Mhm.
Und er hat dann auch gesagt, man kann einen Konflikt nie lösen, wenn man über eine Drittperson geht. Der Konflikt muss immer in der Zweierbeziehung gelöst werden.
Okay. Das ist, finde ich das sehr interessant. Aber meine Frage ist jetzt, ist da nicht quasi versteckt drin eine Art von Schuldzuweisung? Die Eltern sind schuld an der Schizophrenie des Kindes. Und früher, man hat auch seinerzeit Therapierichtungen, zum Beispiel der psychoanalytischen, die Frieda Fromm-Reichmann hat von der schizophrenogenen Mutter gesprochen. Und das hat ja nachher, vor allem in den USA, aber auch bei uns in Europa, sehr viel Widerstand geweckt gegen die ganzen Familientherapien. Weil die Eltern wollten natürlich nicht schuld sein und dann hat man sich von diese quasi Schuldzuweisung gelöst. Wie siehst du das?
Ja, in diese Kritik läuft die Familientherapie immer wieder rein. Und die Frieda Fromm-Reichmann, I Never Promised You a Rose Garden, die hat von der schizophrenogenen Mutter geredet. Und Bowen hat nicht von einer schizophrenogenen Mutter, sondern einer dysfunktionalen Beziehung. Das Konzept der Schuld ist aus meiner Sicht ein religiöses Konzept. Und ich operiere nie mit Schuld.
Mhm.
Also in der Ballistik, wenn ein Pendel das andere anschlägt, ist das Schuld. Das ist einfach eine Wirkung, also Reaktion und vielleicht Gegenreaktion. Aber ich wurde mit dem häufig konfrontiert und ich musste mich dann immer wehren und sagen, nein, es geht nicht um Schuldzuweisung. Schuld ist kein therapeutisches Konzept. Es geht um Reaktion, Interaktion, Balance zwischen den Kräften und so weiter. Also ich habe sehr neutral versucht darzustellen, so wie ein Ingenieur.
Okay, kannst du da noch etwas dazu sagen? Also ich finde, das ist ein Kernpunkt, nicht?
Mhm.
Zumindest für die Schizophrenie Familienbehandlung, aber vielleicht auch für anderes noch mehr, wo wir noch drauf kommen werden. Aber ja, eben diese Probleme zwischen den Eltern, kannst du ein bisschen sagen, was macht man damit?
Ich bringe noch schnell ein anderes Konzept, hat ein anderer Litz, glaube ich, heißt der, ein Amerikaner auch, der hat von Pseudo-Einigkeit, Super-Neutrality, kennst du wahrscheinlich auch.
Ich auch, ja.
Der Bateson hat von Double-Bind geredet. Ja. Es kamen da mehrere Konzepte.
Da war noch der Lyman Wynn. Ich glaube, der hat von der Pseudo-Mutualität geredet.
Dann habe ich es falsch gesagt. Ja. Der Lyman, den habe ich auch noch kennengelernt in Amerika.
Ja, ich auch. Ja.
Ja, der hat von dem Pseudo-Neutrality, was war deine Frage genau?
Ja, was macht man mit dieser Problematik zwischen den Eltern?
Ja.
Also wir können nicht in ein Detail gehen.
Nein, klar. Ganz einfach gesagt muss man die Unterschiede zwischen den Eltern herausarbeiten. Die haben ja die Tendenz, die Unterschiede zu leugnen.
Eben, das ist diese Pseudomutuelle.
Genau. Ja. Und man muss auf beiden Seiten die Unterschiede, also herausholen, was will die Mutter, was will der Vater, was sind die Unterschiede, woher kommen sie. Mhm. Also man muss den Konflikt ans Tageslicht holen und dann schauen, wie geht's weiter. Aber es geht nicht darum, dass die zusammenbleiben. Und viele der Eltern, die ich kenne von Schizophrenen, die haben irgendwann mal geschieden.
Die haben?
Geschieden.
Geschieden.
Schlussendlich geschieden.
Ja.
Viele.
Ist das eine Lösung?
Also, da gibt es ja die Untersuchung von Guy Bodenmann, der Psychologieprofessor früher in Freiburg, jetzt in Zürich. Und der hat Untersuchungen an Familien gemacht. Und das Beste ist, wenn die Eltern gut miteinander auskommen, dann geht es den Kindern am besten. Das Schlimmste ist, wenn die Eltern zusammenbleiben und so tun, als ob sie auskämen, aber nicht auskommen. Mhm. Also da ist Scheidung besser. Okay. Und das sage ich auch den Leuten. Also, soweit ist.
Auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wollen wir noch mehr über diese Familiengeschichten sagen oder?
Wie
sonst hätte ich noch eine andere Frage. Ja, unsere Zeit ist etwas beschränkt, aber ich wäre, wenn du noch einiges dazu präzisieren wolltest, dann ist gut, sonst gehe ich zur nächsten Frage.
Ich muss schnell überlegen.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage. Also ich kenne auch, und du natürlich auch, das Mehrgenerationen-Konzept, dass eben die Eltern sind selber schon gefangen in irgendeiner bestimmten Verhaltensblase, würde ich einmal sagen. Und das kann von ihren eigenen Eltern herkommen und sogar noch über zwei Familiengenerationen hinweg. Arbeitest du auch mit dem?
Unbedingt. Ja. Also ich nehme immer ein Drei-Generationen-Familienschema auf, ein Genogramm oder Familiendiagramm. Und dann frage ich immer, und das sind meine Standardfragen, was waren die Wertvorstellungen des Vaters, was der Mutter und was die Erziehungsmethoden? Mhm. Also wie haben sie ihre Wertvorstellungen durchgesetzt?
Die Wertvorstellungen, die sind natürlich ganz wichtig als Leitlinien.
Ja. Und dann kann man schauen, wollen die Eltern, also wenn ich jetzt bei der Elterngeneration bin, wollen die genau das weitermachen oder ganz anders? Also man hat dann immer die Situation, entweder macht man es gleich wie die eigenen Eltern oder man wählt das absolut konträr.
Das Gegenteil, das beinahe dasselbe ist wie das, was die Eltern haben, bloß schwarz-weiß.
Genau, also die andere Seite der Medaille. Und das ist sehr aufschlussreich. Und ich gehe auch in die vierte Generation hoch, wenn die Leute das wissen. Und das ist hochinteressant.
Okay, also ich möchte jetzt zu dieser ganzen Familiendynamik nur sagen, also ich fühle mich quasi zurückversetzt in die 70er, 80er Jahre, wo das so wirklich ein sehr aktuelles Thema war. Heute nicht unbedingt in,
nein,
dem,
nicht mehr, nein.
In dem Maß. Und meine Frage ist die folgende, also die ganze Familiendynamik, und du weißt, ich bin auch ein Familien- und Soziodynamiker, aber in der heutigen Psychiatrielandschaft ist das doch ein bisschen eine Randstellung, und weil seit den späten 80er Jahren oder so ist die Neurobiologie immer dominanter geworden und ist also die Hirndynamik, sagen wir einmal, die neurobiologische Hirndynamik. Und es hat dann Generationen, quasi zwei, drei jetzt gegeben, inzwischen, die zum Teil überhaupt nichts mehr wissen von Familie und nicht von Psychodynamik, nicht von Soziodynamik, sondern dass die Ursachen einzig in den Genen und in der aktuellen Hirnfunktion suchen. Du weißt, ich bin nicht dieser Meinung, aber ich hätte gerne deine Meinung zu dieser Entwicklung.
Mhm. Einerseits ist das eine interessante Entwicklung, aber sie ist sehr einseitig. Ich interessiere mich auch für Genetik und ich habe mich ja oder immer noch sehr für das ADHS interessiert. Das ist ein genetisch vererbter Neurotyp, die sogenannte Neurodiversität. Und ich kombiniere dann das genetisch vererbte Material des Gehirns, also und des Verhaltens von ADHS-Menschen und die Erziehung. Und da kann es gute Passungen geben zwischen dem Temperament des Kindes, zwischen den Eigenschaften des Kindes, sodass das Kind dann sich gut entwickeln kann, auch wenn es in der Schule vielleicht Probleme hat. Wenn aber die Erziehungsmethode überhaupt nicht passt, also eine schlechte Passung zum Kind, dann haben wir Probleme. Mhm. Und dann kommen ganz viele psychiatrische Krankheitsbilder heraus und auch somatische. Und das beobachte ich jetzt immer. Und wenn ich da drei Generationen Familienstammbäume habe, kann ich schauen, dort hat es bipolare Störung gegeben, da Schizophrenie, da Depression, da eine körperliche Krankheit, Invalidenrente und so weiter. Und ich habe immer das ganze Familienschema habe ich vor mir. Und das ist hochinteressant.
Also wenn ich dich recht verstehe, hast du in deinem ganzen Verständnis jetzt namentlich von der schizophrenen Psychose, aber auch von anderen Störungen, versuchst du ein Integrationsmodell. Also wo einerseits gewisse genetische Faktoren da sind, die eine Art von Terrain liefern, und dann andererseits ist ein Umfeld da. Und ich finde sehr schön deinen Ausdruck der Passung, nicht? Das ist ja nicht so, dass das führt ein bisschen zur Schuldzuweisungsfrage zurück. Es ist ja nicht so, dass ein ganz bestimmter Typ einfach der Schlechte ist und quasi eben schuld, sondern es gibt Leute, die zum Beispiel sehr sorgfältig, ordentlich und so sind. Und die passen nicht zu jemandem, der das nicht ist, aber sie passen unter Umständen großartig zu einem anderen Kind, das ebenfalls eine ähnliche Tendenz hat. Das finde ich, das entlastet und relativiert die ganze Schuldzuweisungsfrage ungemein. Aber du versuchst eine Integration des genetischen Terrains mit der Umgebungswirkung, namentlich natürlich die Familienwirkung, aber bestimmt auch die Schule. Wir kommen vielleicht dann auch noch auf das Schulproblem zu sprechen. Und überhaupt die Gesellschaft, die Umgebung, die Spielgenossen, die Altersgenossen und so weiter. Das führt uns im Grunde jetzt auf die ADHS-Frage, die ich dir auf jeden Fall auch stellen möchte, weil du ja von diesem Interessenfokus, den du jetzt etwas beschrieben hast, mit der Zeit, aber schon lange Zeit her, sehr dich auch mit dem Attention Deficit Hyperactivity Syndrom, ADHS, beschäftigt hast. Willst du sagen, wieso es zu diesem Link kam?
Noch schwierig, also als ich in Samaden auf der inneren Medizin war, da kam ein Kinderarzt aus St. Gallen und der hat das, damals hat man gesagt POS, frühkindliches
POS. Ja, genau, POS.
Der
ja.
hat das vorgestellt.
Psychoorganisches Syndrom.
Syndrom, sagt genau. Ja. Und da habe ich gesagt, was der erzählt, das ist doch sehr nah bei der Schizophrenie.
Ja.
Und was ich herausgepickt habe, war die hohe Sensitivität.
Ja.
Der hat gesagt, diese POS-Kinder sind sehr sensibel. Da habe ich gesagt, ja, die Schizophrenen auch.
Ja.
Und so habe ich dann wirklich, das habe ich dann so im Kopf behalten. Und als ich in Amerika war, da hatte ich POS-Menschen, Patienten, die waren im Gefängnis gelandet. Als ich zurückgekommen bin, im 80, nach 5 Jahren Amerika, hatte ich einen Patienten und der hatte die Diagnose eines frühkindlichen POS. Man hat das frühkindlichen POS, POS-Kind.
Ja, ja, ja.
Und der war aber schizophren. Und dann habe ich gedacht, da ist doch wirklich ein Zusammenhang.
Ja.
Und dann habe ich begonnen, das weiter zu verfolgen.
Bloß eine Klammer. Wir machen ja dieses Gespräch nicht nur für uns, sondern auch für Zuhörer. Und ich denke, dass der Ausdruck POS, auch wenn ich vorhin schnell eingeschoben habe, psychoorganisches Syndrom, sagt den Leuten von heute wahrscheinlich kaum mehr etwas.
Stimmt, ja.
Und deshalb ist es vielleicht sinnvoll, ganz kurz zu sagen, was meint psychoorganisch, meint ein psychisches System, das organisch bedingt ist, Syndrom. Willst du vielleicht schnell sagen, was das POS war und warum das praktisch identisch ist mit dem ADHS-Syndrom?
Ich kann es nicht so genau sagen, aber du hast schon gesagt, psychoorganisch, also das Hirn ist etwas anders und die verhalten sich dann psychologisch anders. Mhm. Also die Verhaltensweise wird bestimmt durch die andere Funktionsweise des Gehirns.
Ja.
Und man hat damals viele Namen gehabt. Einer war auch.
Was hat man gehabt?
Viele verschiedene Ausdrücke gehabt.
Ja, 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 ja.
MBD, Minimal Brain Dysfunction.
Genau, ja, das ist das. Ja,
ja, das sagt eigentlich noch gut.
Ja.
Und dann hat man auf einmal alles reduziert auf Aufmerksamkeitsstörung. Aufmerksamkeitsdefizit,
ja.
Hyperkinetisches Syndrom.
Ja,
und ich sage dann, das A, also die Aufmerksamkeitsstörung, da sage ich, das ist eine breite Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist eine Störung im Schulsystem, wenn man immer auf den Lehrer fokussiert sein müsste. Wenn man aber in die Natur geht, dann ist das keine Störung. Das ist da ein Plus. Und es gibt sogar jetzt Untersuchungen, da hat man in Amerika, hat man Studenten mit ADHS und Studenten ohne ADHS, hat man Büsche zur Verfügung gestellt, wo sie Früchte pflücken mussten. Und die ADHSler haben viel schneller gepflückt, denn die haben nur so das Oberflächliche gepflückt, dann sind sie weiter zum nächsten und dann waren die viel schneller. Und die kein ADHS hatten, die haben alles schön systematisch bis zum Ende gepflückt, aber waren langsamer.
Ja, sehr, sehr interessant.
Und in dem Sinne ist diese Verhaltensweise überlebenstechnisch hilfreich. Und es hat mir sogar
kann hilfreich sein.
Kann sehr hilfreich sein.
Und vielleicht von der Natur her sehr hilfreich. Du hast das Beispiel vom Wald gebracht.
Genau.
Aber in der Schule ist kein Wald.
Nein.
Da ist ein Lehrer, der jetzt genau diese Rechenaufgabe gelöst haben will und nicht den Vogelsang draußen auf dem Baum.
Genau.
Und da ist es dann sehr ungünstig.
So ist. Und darum sage ich breite Aufmerksamkeit.
Okay, also wir haben jetzt festgestellt, Man kennt das ADHS-Syndrom schon von früher als POS oder als Minimal Brain Syndrome. Schon damals war effektiv diese Aufmerksamkeitsstörung, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch noch andere kognitive Störungen wurden da registriert. Und es hieß ja schon damals, also ich rede jetzt von den wiederum von den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren, 90er, wurde damals schon durch verschiedene Studien festgestellt, dass das eine Vorstufe, das heißt ein Film, nicht das nicht gut Vorstufe, aber ein Risikofaktor für den Ausbruch einer Psychose sein kann. Muss überhaupt nicht. Es gibt unendlich viel mehr ADHS-Syndrome, als es Psychosen gibt, aber es kann, es ist ein vulnerables, kann es eine Art, ein vulnerables Terrain, und da kann man vielleicht noch gerade einen Schlenker machen zum Vulnerabilitätsstresskonzept der Schizophrenie, das nach meiner Meinung, der Dein, so viel ich weiß, auch eine zentrale ein zentrales Konzept ist, um die Schizophrenie besser zu verstehen. Aber also, könntest du jetzt noch etwas von diesem ADHS oder ADS, gibt es ja auch nicht, sagen und übergehen noch zur Schule, von der wir schon angesprochen haben.
Okay, ja. Also, ADHS, das H heißt ja Hyperkinese, also Hyperaktivität. Und die hyperaktiven Kinder, die fallen auf.
Zappelphilipp.
Die Zappelphilipp. Das hat Hoffmann schon, weiß ich nicht was, 1800 oder was, festgestellt und beschrieben. Die ADS-Kinder, die sind nicht motorisch hyperaktiv, sondern im Kopf hyperaktiv. Und die ADHSler, die gehen alle nach außen, vielleicht aggressiv, hyperaktiv etc. Die ADSler, die denken, die hirnen, die überlegen. Und das ist eigentlich dann schon nah wieder, schon bald mal bei der Psychose. Also da wird ja auch viel gedacht.
Mit dem Autismus, mit
der
dem
Autismus,
nach innen gewendet.
Geht alles nach innen, ja. Und da passiert dann, dass sowohl die Eltern nicht wissen, was ist, denn wir sind sehr auf die Sprache ausgerichtet. Und wenn ein Kind nicht sagen kann, was ihm fehlt, dann fehlt ihm nichts. Oder auch ein Erwachsener, ja, der sagt ja nichts, dann hat er nichts. Und das stimmt nicht, da läuft so viel da innen ab, was eine riesige Auswirkung hat auf das ganze Leben dieses Menschen. Und diese ADS-Kinder, die gehen verloren in der Schule, die bemerkt man gar nicht. Und denen tut man dann häufig Unrecht. Jetzt kommt das langsam auch mehr in den Fokus, das ADS, nicht nur das ADHS. Aber mit ADS umgehen zu lernen, ist nicht so einfach.
Ja, bevor du vielleicht, wir sind wahrscheinlich langsam an der Zeitgrenze, aber bevor du uns noch etwas sagst, wie man denn in der Schule umgehen müsste mit diesen ADHS und AHS, sollte man vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer festhalten, etwas, was du in deinen Büchern und in deinem Unterricht ja auch immer wieder sagst, nämlich, dass also ein solches Syndrom, eine solche Störung relativ häufig ist, aber erstens überhaupt nicht zu einer Psychose führen muss, aber kann in einem bestimmten Prozess, aber auch noch zu vielen anderen psychischen Störungen. Vielleicht sagst du da noch etwas darüber und dann gehen wir noch auf das Schulproblem ein bisschen ein.
Also ich beobachte, zuerst habe ich nur ADHS und Schizophrenie beobachtet und jetzt beobachte ich alles. Und ich kann sagen, wenn ein Mädchen ein ADHS hat und es wird streng erzogen und passt sich an und kommt in die Pubertät, dann gibt es da aus meiner Sicht die Borderline-Persönlichkeit daraus.
Oh, ja. Ja.
Und die schillernde Borderline-Persönlichkeit mit starkem Temperament, viel Wechsel und so weiter. Es kann auch bei Männern und Frauen kann's die bipolare Störung geben. Und die Manie ist dann quasi ein Sprengen der Fesseln, der strengen Erziehung. Und das kann ich auch wieder sehen in den Familien. Mhm. Und wenn man genauer schaut, also die Manie, die ist ja eigentlich ein übertriebenes ADHS. Also schnelle Gedanken, schnell reden, wenig schlafen, viel Aktion und so weiter und so weiter. Delinquenz tritt eher bei den Jungen auf. Wenn die nicht richtig geführt werden, also wenn die nicht genügend Platz haben, um sich zu entwickeln, dann springen sie auf einmal aus dem System raus und entwickeln dann ihre eigene Moral und ihren eigenen Moralkodex. Und dann wird grenzüberschreitendes Verhalten wird zur Routine.
Da eine Zwischenfrage, also dieses grenzüberschreitende Verhalten, kann das auch Aggressivität sein?
Ja.
Kann das auch Abdriften in irgendeinen Extremismus sein?
Absolut, absolut. Mhm. Ja, ja. Also man sagt allgemein, ADHS-Menschen sind kreativer und sie sind kreativer, weil sie Grenzen überschreiten können. Mhm. Und das kann dann alle möglichen Arten von Grenzüberschreitung gehen. Und in den Gefängnissen hat es 40% ADHSler.
Tatsache. Jetzt möchte ich gerne von dir noch wissen, du hast jetzt das ADHS oder POS oder wie auch immer man es nennen will, als eine Art von gemeinsamem Vulnerabilitätsterrain beschrieben, das zu allen möglichen psychischen Störungen, vielleicht auch zu gar keinen in bestimmten Fällen,
ja, klar.
Es ist wichtig zu sagen, glaube ich, Anlass geben kann. Ist diese Meinung, ist das jetzt eine Schulmeinung in der Psychiatrie, ist das ein Minderheitsvotum, ist das überhaupt empirisch belegt oder ist das einfach halt so eine intuitive Idee?
Es ist nicht nur intuitiv, sondern auch eben beobachtend. Ich beobachte ja alle meine Familien. Es ist weit entfernt von einer Schulmeinung. Die Schulmeinung redet von Komorbidität, also da das ADHS und da die andere Krankheit. Mhm. Und ich rede von Folgekrankheiten. Also hier haben wir das ADHS und wenn man mit dem ungeschickt nicht adäquat umgeht, dann kommt die oder die oder die Störung raus. Übrigens Suchtkrankheiten gibt's auch aus dem ADHS, denn die machen dann Selbstmedikation, behandeln sich mit Suchtmitteln. Mhm. Mhm. Nein, es ist keine Schulmeinung.
Noch nicht. Noch nicht, ja. Ja, also in meiner Wahrnehmung, die nicht mehr maßgeblich ist, ich bin nicht mehr genügend auf der Höhe des aktuellen Forschungsstandes, aber so punktuell ein bisschen, in meiner Wahrnehmung ist es nicht ganz so marginal. Es ist sicher nicht Mainstream, nicht zentral. Vor allem das Genetische ist da wichtig wobei das ja auch mit genetisch ist, was wir da jetzt besprechen. Mhm. Aber ich sehe zumindest zum Beispiel jetzt in Lausanne, aber auch in verschiedenen anderen Orten, wo ich noch so gewisse Kontakte habe, ist dieser Gedanke einer Wechselwirkung zwischen Vulnerabilität und Umgebung und eines gemeinsamen Vulnerabilitätsterrains, die ist vorhanden. Ist vorhanden. Vielleicht nicht im absoluten Mainstream.
Das freut mich sehr. Und da kann ich sogar ein Beispiel geben. Ich war an der letzten Tagung, die Schweizer Psychiatrietagung, da wir uns auch getroffen haben. Ja. Da hat ein junger Arzt, Psychiater aus Lausanne oder Genf, ich weiß es nicht mehr, hat etwas präsentiert über Gehirn. Und er hat gesagt,
über?
Das Gehirn.
Das Gehirn, ja.
Und er hat gesagt, der Hippocampus, also das limbische System, das emotionale Hirn, ist, da er hat die Bipolaren genommen, ist mehr vernetzt mit dem Großhirn als beim Durchschnittsmensch. Und ich habe natürlich sofort gedacht, aha, klar, das ist wieder das ADHS, das über die Grenzen rausgeht, das Hirn reift später, macht schneller zu und hat da viel mehr Impulse. Und ja, da wird es jetzt sogar neurologisch gezeigt.
Ja,
das hat also mir sofort eingeleuchtet.
Meine Hoffnung und so ein bisschen meine Beobachtung ist, dass sich ein integratives Verständnis doch immer mehr durchsetzen wird, weil es natürlich so ist. Nicht,
so ist's, ja.
Ja, man ist nicht nur Gehirn, sondern man ist auch Familie und Umgebung.
Genau,
und man
genau.
ist nicht nur Familie Nein. und Umgebung, sondern auch Gehirn. Und man ist auch noch einen bestimmten Charakter. Und das alles spielt zusammen. Aber sag uns jetzt vielleicht zum langsamen Abschluss, nehme ich an, der ADHS und Schule.
Ja, also die Schule hat ja den Auftrag, unsere nächste Generation zu sozialisieren. Also sie müssen die Kompetenzen lernen, wie schreiben, rechnen und so weiter, damit sie dann später im Erwachsenenleben erfolgreich sind. Aber die Schule hat heutzutage Konkurrenz. Und sie hat Konkurrenz übers Internet, das Gamen und so weiter. Also die ganze IT-Branche, die ist der Schule, ich sage jetzt mal, davongelaufen. Und wenn es in der Schule langweilig wird, weil der Lehrer nicht faszinieren kann, und speziell ADHS-Kinder, die müssen immer fasziniert sein, die müssen stimuliert sein, darum gibt man ja Stimulantien, damit sie besser aufpassen. Wenn der Lehrer zu langweilig ist, dann gehen die, haben die alle ein Handy, da gehen sie daran, da machen sie Spiele. Und dann werden die Kinder über das Handy von der IT-Branche abgezogen. Und ich vergleiche das immer mit dem Rattenfänger von Hameln. Also da hatte die Stadt Mühe mit der Jugend, die schwierig war. Dann kam der Rattenfänger von Hameln und hat gesagt, ich helfe euch.
Der spielt auf der Flöte.
Es war, glaube ich, noch, wie soll ich sagen, Plage von den Ratten natürlich, klar. Und dann hat er mit der Flöte verführerisch gespielt. Alle Ratten sind hinterher gelaufen, die Kinder auch, und sie sind im Berg verschwunden. Und ich will natürlich nicht, dass unsere Kinder heutzutage im Berg der IT verschwinden.
Denn in was verschwinden?
Im Berg der IT, also
ja.
IT-Welt.
Ja.
Denn das ist alles auf Geld ausgerichtet. Erfolg mehr, also ich meine, die AI, die Artificial Intelligence oder, ja, das sind interessante Erfindungen, aber wir dürfen das Menschsein nicht verlieren. Und von dort her müssen sich die Schulen persönlicher einsetzen, dass sie die Kinder nicht verpassen, dass sie die holen. Es ist ein hoher Anspruch. Es ist schwieriger heutzutage, Lehrer zu sein.
Was sollen die Lehrer tun mit solchen etwas schwierigen Kindern?
Sie müssen die besser erfassen, sie müssen die einsetzen im sozialen Kontext und nicht vor die Türe schicken. Wieder ein biologisches Gesetz, eine heterogene Gruppe, heterogen, verschiedene Gene, überlebt besser als eine homogene. Mhm. Und unser Schulsystem, unsere ganze Gesellschaft, die Politik, ist zu sehr auf Homogenität ausgerichtet.
Ja.
Alle gleich und dann kommt ein Windstoß und dann verbleißt
er. Ja, einer ist anders und dann wird er ausgegrenzt.
Genau.
Und du sagst, wenn ich dich recht verstanden habe, sollten die Lehrer lernen, etwas abweichende Kinder, darunter die ADHS-Syndromkinder oder ADS-Syndromkinder, als Ressource zu brauchen.
Nicht? Genau.
Als
genau.
Ressource der Diversität.
Ganz
denn
genau.
Die haben dann ihre Aufmerksamkeit wie im Wald, vielleicht anderswo, wo auch etwas Interessantes
Absolut.
Ist.
Absolut.
Wenn die dann drankommen.
Absolut.
Also, jetzt, glaube ich, ist langsam wirklich Zeit, aber mir ist jetzt noch ein kleines oder auch großes Problem beiläufig hochgestiegen, als du gesagt etwas erwähnt hast, von Medikation. Also das, die ADHS-Syndrome-Geschichte hat ja einen, zum Teil einen schlechten Namen, weil immer wieder gesagt wird, ja, da ist die Pharma dahinter, das ist das Ritalin. Man hat, die haben ungeheuerliche Gewinne gemacht, weltweit, seit dieses Syndrom so bekannt wurde und quasi propagiert wurde. Und die haben das kräftig mitgeholfen wegen des Ritalins. Und du hast vorhin kurz gesagt, weil die ADHS-Kinder hyperaktiv sind, brauchen sie Stimulantien. Könntest du das, denn das Ritalin ist ja ein Stimulant.
Ja, genau. Also, das Hirn fokussiert besser, wenn es stimuliert ist. Und je mehr stimuliert wird, je nachdem fokussiert es immer besser. Und wenn es zu viel ist, dann fällt es wieder raus. Und ADHS-Kinder können sich über Sport stimulieren, also dass dann Dopamin ausgeschüttet wird. Oder man kann es über die Medikamente machen. Und wenn der Lehrer sehr interessant ist, dann sind die fokussiert über die Art des Lehrers. Aber es ist halt nicht immer alles so interessant. Und von dort her hilft es den ADHS-Kindern, wenn sie ein Stimulantium haben, Ritalin, Concerta, Elvanse, was es da alles gibt, dann können sie viel besser aufpassen im Unterricht. Sie können auch ihre Aufgaben besser machen. Der Erwachsene kann seine Steuererklärung, die langweilig ist, besser ausführen.
Also ein Patentrezept, jemand, der so ein Syndrom hat, bekommt Ritalin. Bist du damit einverstanden?
Nein, bin ich nicht. Viele Eltern sagen, ich will nicht, dass mein Kind das nehmen muss. Zum Teil drängen die Lehrer darauf. Und manche Eltern sagen, na okay, also gut, dann machen wir es. Wenn ein Kind, das sonst vielleicht schlechte Noten hat und dann Ritalin nimmt, dann besser aufpassen kann, dann kommt es um eine Note oder mehr hoch. Aber die akademische Ausbildung ist noch nicht alles. Und die, die sich kritisch beobachten, die sagen, mit Ritalin oder also einem anderen Stimulantium bin ich weniger kreativ. Also der Fokus wird eingeschränkt.
Ah, ja?
Die breite Aufmerksamkeit wird eingeschränkt. Ich bin weniger kreativ und auch, ich spüre mich nicht so gut.
Wenn ich dich recht verstehe, bist du da, wie soll ich sagen, zurückhaltend und suchst auch nach alternativtherapeutischen Mitteln, aber brauchst die medikamentöse Behandlung als Hilfsmittel, je nach Situation.
Ja,
Wollen wir es damit bewenden lassen oder möchtest du noch etwas anfügen?
Ich will noch eine kleine Geschichte erzählen, so zum Abschluss. Also wir reden ja von Stressreflexen und das auf Englisch ist das Fight, Flight and Freeze, also Kampf, Flucht und Todstellreflex. Und die Katatonie wäre ein Todstellreflex.
Ist klar.
Ja. Jetzt gibt's noch eine vierte und das habe ich von einer Hundebesitzerin gelernt und das ist dann Tease, also Teasing. Und Teasing ist Provokationsverhalten, Kontaktverhalten und das Teasing.
Der Hund, der dich immer anspielt.
Genau, ja, genau. Der Hund, der mit dir spielen will.
Ja.
Und Teasing, also das Spielverhalten, kommt bei allen Jungtieren und auch Primaten vor. Und unser Sohn, der sammelt lauter solche Filme und schickt die dann auf das Familienchat. Und da kann man sehen, wie ein Affe einen Leoparden teasen tut oder wie ein Hund, ein Stachelschwein, sage ich jetzt. Also dieses Teasing geht auch über die Artengrenze hinaus.
Ja, ja.
Und ADHS-Kinder sind Teaser und Erwachsene auch noch. Und manche der ADHS-Leute gehen ja in die Komik, Clownerie, Schauspielerei und so weiter. Also die behalten dieses Spielverhalten viel länger. Hm. Und wenn die Kinder aber in der Schule so Teasing machen mit dem Lehrer und mit den anderen Schülern, dann sind die Lehrer meistens, was soll ich sagen?
Nicht so zufrieden.
Nein, die haben nicht so Freude. Die finden, das ist respektlos. Aber Teasing ist Lernverhalten. Mhm. Und wir sollten in der Schule ja, all dieses Nebendurchverhalten
sehr interessant,
ja. als Lernverhalten anschauen. Okay. Und ich sage dann als, ja, der hat Kontakt gesucht auf eine ungeschickte Weise. Mhm. Und es gibt sogar viele ADSler, die sehen, was die anderen machen, die sind an sich scheu, ungeschickt, also zurückhaltend. Und dann versuchen sie mal etwas und dann kommt etwas ungeschickt heraus. Ja. Und da werden sie bestraft.
Ja.
Das Teasing müsste man viel mehr im Schulunterricht erlauben, einbauen. Mhm. Klar, man kann nicht die ganze Zeit Clownerei machen. Und viele von den ADHS- und ADS-Kindern sagen, in der ersten Klasse war ich witzig. Ich habe den Clown gespielt, dann wurde ich bestraft, habe ich geschwiegen und fertig.
Ja,
ja. Nicht so gut.
Ja. Ja, also Ursula, ich danke dir sehr. Das, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe, wie immer, wenn ich mit dir zusammen bin, wieder einiges dazugelernt.
Schön, freut mich.
Ja, doch, doch. Und ich hoffe, dass das für unsere Zuschauer oder Zuhörer auch so sein wird. Danke bestens.
Ich danke dir, Luc Tschompi, dass du mir so interessante Fragen gestellt hast. Wir haben uns gut unterhalten.
Ja.